Aber spätestens, wenn es das Brummen anfängt, dann weiß man, man hat doch das Falsche gekauft.
Delamar, Musify Your Life.
Willkommen zu Delamar Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Henry Kresse und dabei sind heute der Markus. Hallo Markus.
Hallo Henry, hallo Pottlingers.
Was geht, Markus? Alles gut, oder?
Alles bestens. Und bei dir?
Geht so.
Das ist ja wunderbar.
Bisschen erkältet. Und noch mit dabei, die liebe Ann.
Hallo, hallo.
Jo, Ann, wie geht's dir?
Alter, auch erkältet.
Klar, ist doch. Ja, und noch mit dabei aus dem hohen Norden, der Carsten Simon. Hallo, Carsten.
Hallo Henry, Grüße. Ganz so hoch im Norden sitze ich ja nun auch nicht.
Ja, deutlich nördlicher wie wir alle zusammen.
Dann bin ich jetzt der Einzige, der nicht erkältet ist.
Sieht so aus.
Nee, ich bin auch nicht mehr erkältet. Ich war es letzte Woche.
Okay.
Das heißt, er redet wieder.
Nein.
Immer noch nicht.
Versprochen.
Das mag vielleicht auch am Thema liegen, weil das ist vielleicht nicht ganz so Markus Lieblingsthema jetzt vermutlich. Ja, aufgrund aktueller Geschehnisse haben wir uns entschlossen, heute mal über ein Lieblingsthema der Gitarristen zu reden. Vermutlich auch das Lieblingsthema einiger Bassisten oder Bassistinnen. Und das wäre das Pedalboard. Was ist ein Pedalboard? Ein Pedalboard ist ein Board mit Pedals drauf. Also die kleinen, beliebten Bodentreter, die jeder so für mal mehr, mal weniger Geld kauft und dann schön fein fleißig vor sich hin liegt. Soweit richtig?
Ja, die kauft man sich, die legt man vor sich hin und ab und zu packt man da seine neueste Errungenschaft mit drauf.
Und da muss man die alle zusammenschalten und dann brauchen die alle Strom und dann brummt's und ach Leute, hört mir auf.
Und dann machst du das Case.
Und dann kann man die streicheln.
Dann machst du das Case auf, dann sind die ganzen Bodentreter wieder abgefallen.
Das ist eine super Sache.
Ja. Was gibt's denn da an Befestigungsmaterialien?
Klettband.
Klettband ist so der Klassiker, glaube ich, im Moment.
Klettband. Also mein Pedalboard früher hatte so eine, ja, so eine stoffige Oberseite. Da musste ich dann quasi nur das Klettband auf, unter die Pedals kleben und dann sich das von selber gehalten. Aber es gibt auch, glaube ich, die Varianten, die eine glatte Oberfläche haben, wo du dann quasi das weibliche und das männliche Klettband auf das Pedalboard, weißt du?
Jo.
Kleben muss. So oder so. Und es gibt auch, glaube ich, von Tesa oder so solche Haken, die nicht ganz so lästig sind.
Also was ich mir mal gesagt habe, ist dieses, es gibt von Tesa gibt so ein, so eine Aufkleber, die kann man so abziehen wieder und die sollen da eigentlich auch ganz gut für sein. Also da kann man auch, theoretisch kann man da auch auf glatte Wände Bilder mit aufhängen und die lassen sich also rückstandsfrei wieder abziehen, die Dinger. Also ich habe es mal ausprobiert, die lassen sich wirklich wieder rückstandsfrei abziehen und die kleben auch wie Sau. Aber ob das jetzt irgendwie so was fürs Pedalboard ist, naja.
Ja, du kannst ja da überhaupt keine Höhenunterschiede ausgleichen, weil ganz viele Pedals, die haben doch, oder größere, haben doch jetzt dann doch nochmal so vier Füßchen oder so an jeder Ecke.
Kann man abschrauben, aber
die meisten kann man abschrauben.
Und manchmal sind sie auch nur geklebt, die kannst du dann einfach abschneiden, oder?
Ja. Plüng, weg. Was ich jetzt, oder irgendwie vor Jahren gab es die Dinger mal, die nannten sich Mount Piece. Das hat ausgesehen wie so ein, ja, wie so ein P. Und dann sind da zwei Löcher drin gewesen und dann konnte man die immer auf einer Seite mit dem Loch an dem, an dem Pedalboard festschrauben mit irgendeiner Schraube, die da irgendwo unten dran war. Und auf der anderen Seite hat man sich halt entsprechend entweder, was weiß ich, das direkt ins Holz geschraubt oder sonst irgendwas gemacht mit.
Na, weil für mich ist nur interessant, dass man das Pedal auch in regelmäßigen Abständen nochmal runternehmen kann.
Also ich habe letztens halt bei jemandem gesehen, der hat quasi ganz viel, so nur ein Brett mit Löchern drin und hat dann durch die Löcher immer lange Kabelbinder getan. Das sieht zwar nicht hübsch aus, aber der schneidet halt die Kabelbinder durch, schiebt die Pedals durch die Gegend und dann...
Naja, sowas ähnliches habe ich mal gesehen, da hat sich das einer mit Blumendraht gebastelt. Das sah natürlich extrem professionell aus.
Also das würde mir nicht gefallen.
Ja, aber das habe ich jetzt nicht gerade...
Blumendraht würde ich reinspringen.
Wie funktioniert das genau mit den Kabelbindern? Das sind ganz lange und der tut die Kabelbinde dann übers Pedal. Also der schnallt das ganze Pedal mit dem Kabelbinder fest.
Der schnallt quasi oben und unten die Kabelbinde über das Pedal.
Ach, das finde ich aber gar nicht doof. Wenn die Kabelbinder zu kurz sind, dann tust du halt einfach ein paar aneinander.
Es ist zwar nicht so hübsch, aber es funktioniert halt super. Und wenn du halt, du hast nicht den Kram, dass du überall diesen barzigen Klett hast. Und du kannst auch schnell mal irgendwas umprobieren, weil da schneidest du es halt ab und nimmst die nächsten vier Kabelbinder.
Naja, gut, im Moment.
Ja, das finde ich ganz gut, weil bei diesen Kreppbändern, das hat mich nämlich früher, einmal hatte ich sowas doch auch gehabt, das hat mich immer genervt. Also, weil entweder ist das ist immer mit der Zeit immer lappriger geworden und dann verstaubt und verschmutzt das Paddleboard ja auch, dann hält der Krepp nicht mehr so gut.
Stimmt.
Oder dann gibt es von Thomann gibt's so ganz Hardcore-Kreppbänder oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Und wenn du die dann zusammen machst, dann das war fester zusammen als der Klebestreifen unten, den du befestigt hast. Da hast du dann alles abgerissen. Das war irgendwie auch nichts gewesen. Also Kabelbinder finde ich gut.
Ja, genau. Ja. Mit Kabelbindern fällt es momentan gerade echt unangenehm auf, wenn du im V-Markt die Dinger kaufst. Ne?
Ja, vor allem nach langen Kabelbindern fragst.
Naja, und nach einem Eimer Grau.
Ja, aber wenn du mal für 2 Stunden das Paddle irgendwie brauchst, dann... Kabelbinder durchknipsen oder wie?
Hat's gar nicht gemerkt.
Überzeugt mich davon noch nicht.
Nee, nicht wirklich. So oder so nicht. Kleiner Gag am Rande.
Nicht.
Ja,
egal.
Also, was? Carsten ist noch unschuldig.
Wir klären dich später auf.
Okay.
Ja, was auch noch eine gute Sache ist, eigentlich gibt es ja überall mal irgendwo einen Laden, wo es Fahrräder gibt. Und da geht man mal hin und besorgt sich die mittelgroße Fahrradkettenglieder. Und die sind auch lang genug, dann kann man sich das Paddleboard vielleicht aus Holz bauen. Muss ja nicht immer Metall sein. Und da kann man sich dann auch die Dinger dann quasi an der Unterseite vom Pedal an den Schrauben die eine Seite von dem Kettenglied festmachen und auf der anderen Seite eben schraubt man das Ding direkt aufs Board. Das hält auf jeden Fall bombig.
Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Was macht die Kette jetzt?
Also Fahrradkettenglied, ein einzelnes.
Ja,
ja, das sieht aus wie so eine 8.
Ja, was macht das denn jetzt?
Naja, das kannst du nehmen. Diese 8 nimmst du, schraubst aus deinem Board eine Schraube raus oder wahrscheinlich eher 2. Schraubst die Schraube wieder rein mit dem Kettenglied dazwischen und dann kannst du das Ding auf deinem Board festschrauben.
Ah, ach so. So als Ersatz für diese Dinger, die man kaufen kann.
Ja, genau. Weil die sind relativ teuer, finde ich irgendwie. Also ich habe mal geguckt, die gibt es noch. Die kosten aber irgendwie so 4 Stück, 5 Euro. Und ich glaube, die Fahrradkettenglieder, die gibt es für deutlich weniger Geld.
Mit Sicherheit. Das ist eine gute Idee eigentlich, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die finde ich auch ein bisschen grobschlächtiger, sieht auch nicht ganz so gut aus. Es gibt so Montagebänder, das ist im Prinzip so ein Lochband. Und das kann man ähnlich verwenden. Also entweder macht man das wie bei den Kabelbindern, dass man das Lochband quer über das Pedal zieht. Sieht ein bisschen retro aus irgendwie. Oder man schneidet sich immer so 2-3 Löcher ab davon. Und benutzt das eben so wie die Fahrradkettenglieder. Also.
Aber die Fahrradkettenglieder sind die hübschere Alternative.
Absolut.
Die stabilere.
Naja, wie gesagt, es sieht halt, das Montageband da, die Lochbänder, die sehen halt ein bisschen retro aus. Ja, was habt denn ihr so für Boards so? Oder wenn ihr euch was zusammenbauen würdet ihr euch das Ding selber bauen? Also schön aus Holz und so weiter oder?
Ich habe meine ganzen Pedals, habe ich mir erstmal auf den Tisch gelegt, geguckt, was habe ich alles und was muss da letztendlich drauf. Dann habe ich mir da so kleine Papierschablonen von gemacht und habe mir die auf so einem virtuellen Pedalboard auf dem Papier hin und her geschoben, so dass es von der Anordnung her sinnvoll war und habe dann geguckt, wie groß muss es denn überhaupt sein, was ich denn brauche. Und danach bin ich dann auf die Suche gegangen. Also erstmal habe ich mir einen Plan gemacht, wie sind die Pedals angeordnet, wie viel habe ich. Und was brauche ich? Sonst habe ich nachher ein 2 Meter langes Paddleboard, aber habe da nur 4 Pedals drauf, das geht ja nicht auf.
Da muss man aber auch immer gleich mitdenken, irgendwie, wie viel Platz noch die Klinkenstecker irgendwie wegnehmen und wie die Kabelführung dann aussieht, weil sonst kann man auch viel Schindluder betreiben.
Die Stromversorgung nicht vergessen, vielleicht auch eine 6er oder eine 8er Mehrfachsteckdosenleiste berücksichtigen. Ja, muss man auf jeden Fall dran denken.
Ja, da muss man, also wenn man sich sowas baut, dann muss man sich da schon ein bisschen Gedanken drüber machen, denke ich auch.
Also woran
ich gescheitert bin, die Pedals so eng aneinander gelegt, dass man die Klinkenstecker gar nicht mehr rein und rauskriegt.
Ja, das ja genau, Käse, deswegen meinte ich ja gerade irgendwie, da muss man auch dran denken, dass man diese Klinkenstecker dann noch hat, die dann auch noch Platz verbrauchen.
Es gibt ja die gewinkelten und die gibt es auch ganz krass abgewinkelt, dass sie quasi keinen eigenen Ausstand mehr haben. Aber die Klinke selber, die sind ja auch noch ein paar Zentimeter lang, die muss dann irgendwie rauskriegen.
Also von Hycon gibt es welche, die sind so flach wie Flundern. Die heißen, glaube ich, auch Flundern im Volksmund.
Ja, genau. Davon hatte ich mir dann welche besorgt, wo es eng wurde.
Ja, die sind auch relativ stabil. Also ich habe mal, früher gab es die auch mal in so einer ganz billigen Version. Da konntest du dann halt, wenn du mal kräftig dran gezogen hast, dann war das Kabel draußen, ne? Und mittlerweile haben sie die aber so weit überarbeitet, dass sowas eben nicht mehr passiert. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Und wenn man halt viele 9-Volt-Pedals auf dem Board hat, dann lohnt es sich schon, so eine Mehrfachstromversorgung
absolut
zuzulegen. Da gibt es halt die günstigen Alibenden-Dinger, die zwar auch ihren Job tun, aber spätestens, wenn es das Brummen anfängt, dann weiß man, man hat doch das Falsche gekauft.
Wisst ihr, was der Hammer ist? Als Stromversorgung?
Nee, schieß mal los.
Es gibt die Eneloop-Akkus quasi, gibt es auch als Stromversorgung.
Stimmt.
Das ist genial. Die brauchen null Platz.
Die was?
Wie heißen die?
Das sind, ursprünglich wurden die, glaube ich, von Samsung oder Sennheiser. Akkus, die heißen Eneloops. Das sind bestimmte Lithium-Ionen-Akkus, die eigentlich, ja, sind halt normale 9-Volt-Akkus im Prinzip. Und die gibt es aber auch speziell für Paddleboards, die heißen dann Eneloop Paddle Juice.
Stimmt.
Und ich habe erst jemanden belächelt, der die hatte, aber die sind genial. Also es ist
ja, das ist aber nicht,
null Probleme,
ja, genau.
Kaum Platz.
Das ist quasi keine nur eine Batterie und ein Akku.
Keine Einstreuungen, echt witzig.
Das finde ich aber auch eine smarte Idee. Das heißt, du betreibst quasi einen zentralen Akku und entgehst somit jeglichen Brummproblemen und was weiß ich was allem. Und dann musst du nur noch diesen einen Zentralakku dann ab und zu mal aufladen. Genau. Oder
ich habe davon zwei Stück. Einen mit irgendwie Plus und Minus, innen und außen. Je nachdem, welche Variante man halt hat. Und oder hatte, habe ich nicht mehr. Und ich bin total glücklich mit denen gewesen. Ich habe auch ein paar teurere Netzteile gehabt. Gut, ich habe jetzt nur 9-Volt-Pedale bei mir, beziehungsweise Spannungsdoppler selber gebastelt und bin mit denen echt ganz zufrieden.
Und du musst kein Kabel mehr zu irgendeiner Stromdose legen. Das
richtig,
ist natürlich
das
ganz komfortabel.
Ja, das stimmt. Das fällt weg. Das ist gar nicht schlecht.
Ja, das klingt mal nach einer Alternative.
Die halten auch gar nicht mal, also ich glaube, bei mir halten die theoretisch eigentlich, wenn ich habe Pedals, die viel Strom ziehen, schon irgendwie den ganzen Tag durch, komplett.
Also ich bin ja so ein Bastelfreak und ich habe allerdings auch nicht so furchtbar viel Geld zur Verfügung, um mir irgendwie um so High-End-Stromversorgung irgendwie zu kaufen. Im Zweifelsfall würde ich sie mir selber bauen, wenn ich endlich mal Zeit habe. Also habe ich mir mal das Ding von Harley Benton und das Pendant, was es beim Music Store gibt, dieses DCS oder irgendwie so heißt das, DCS 200, kann das sein? Irgendwie so, warte mal, was liegt hier?
Ich weiß, welches du meinst.
DCT 200 heißt das Ding, genau. Und ja gut, bei dem Harley Benton, da war mir klar, von der Bauform, von der Größe und vom Gewicht her, da können einfach keine Trend-Trafos drauf sein. Da hat man halt das Problem, dass man sich da irgendwann früher oder später Netzbrummen einfängt, wegen der Mehrfachmasse quasi. Kann ich ja gleich nachher nochmal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Ja, und dann war ich halt relativ erstaunt und habe mir eben dieses Ding vom Music Store geholt und da hat gar nichts mehr gebrummt. Also da war ich total begeistert. Da habe ich auch jetzt meine Aufnahmen gemacht, irgendwie von vor ein paar Wochen, wo ich das ausprobiert habe mit den X100.000 Verzerrerpedalen und so weiter. Das lief alles nur über eine Stromversorgung. Da hat eigentlich nichts gebrummt.
Und das hatte jetzt auch isolierte Ausgänge?
Ja.
Okay. Und in bezahlbar?
Und in bezahlbar, kostet 39 Euro.
Boah, ich dachte, die mit isolierten Ausgängen sind dann immer jenseits der 100, 200 Euro.
Ja, ich hatte es jetzt erstmal ja gar nicht gedacht, dass das überhaupt so gemacht ist. Ich habe das Ding dann aufgeschraubt und nachgeguckt.
Ich habe dieses Voodoo Lab Pedal Power und das hat auch hier ein paar 9-Volt-Ausgänge, aber auch 12-Volt ist auch ganz schick eigentlich.
Ja, hat der auch zwei 12-Volt-Ausgänge und Kurioserweise kann man noch zwei von den 9-Volt-Ausgängen, die kann man noch regeln irgendwie so mit der Spannung. Das gibt das ja halt so Pedale, die dann ein bisschen angeblich viel cooler klingen, wenn die eben nicht genau 9 Volt kriegen.
Genau. Simuliert die leere Batterie sozusagen.
Genau, quasi. Das sind so die Germanium-Transistor-Fraktionen. Das dann angeblich so total viel geil und Sound bringen soll.
Geschmackssache halt.
Ja, schon.
Na gut, viel Sound eher eigentlich technisch gesehen, aber gut, es klingt auf jeden Fall anders.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja, also wir haben jetzt ein Pedalboard, haben wir uns ausgesucht. Wir haben die irgendwie befestigt und irgendwie angeordnet und Strom haben sie auch alle.
Wirklich.
So, jetzt geht's weiter. Jetzt nehme ich mein Gitarrenklinkenkabel, stecke das vorne in das erste Effekt rein. Und mit dem zweiten Kabel hinten gehe ich in den Amp. Und erstmal ist alles schick.
Mhm.
Und jetzt stehe ich auf einer großen Bühne und habe die Hälfte der Pedals noch irgendwie im Effektloop und die andere Hälfte vor dem Amp. Das heißt, ich muss dreimal irgendwie 10 Meter zurücklegen.
Yep.
Wie klingt das dann?
Matschig, dumpf.
Also ich habe einen Buffer.
Genau, das ist der Punkt.
Ein Buffer.
So, jetzt gibt es wieder 100.000 Fragezeichen bei Leuten, die es nicht kennen. Was zum Geier ist ein Buffer?
Und wo sitzt der?
Was kann der? Was macht der? Ein Buffer ist eigentlich simpel und einfach ein Verstärker. Er macht nichts anderes, außer das Signal im Pegel etwas anzuheben. Also im Prinzip macht man das so. Vor dem ersten Effektgerät, was man da so hat, kommt so ein kleiner Kasten hin. Das ist ein kleiner Verstärker. Und der macht dann eben nichts weiter, als aus dem Signal von der Gitarre das um ein paar dB anzuheben. So, und dann geht es weiter durch das Pedalboard. Wenn man das richtig gut macht, dann macht man am Ausgang von seinen Pedalen, wenn da jetzt nicht schon irgendwelche Sachen dabei sind, die schon von sich aus eine Verstärkung mitbringen, dann macht man da noch einen hin. Und dann gibt es eigentlich erstmal auf dem ersten Weg keine Probleme. So, und dann gibt es noch die Fraktion, die dann eben das Effektboard ein bisschen aufsplittet und zum Beispiel die ganzen Verzerreffekte, das Wah-Wah und was weiß ich, was es noch so gibt, quasi Gitarre rein, zum Amp hin, aus dem Amp den hinter der Vorstufe wieder zum Pedalboard zurück, in die ganzen schicken Digitaleffekte mit Delay, Phaser, Chorus und was es sonst noch alles so gibt und dann wieder zurück in die Power-Amp-Fraktion. So, und da muss man das dann natürlich auch nochmal machen, wenn die Kabelwege länger werden.
Ja, oder? Ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber eine tolle Variante wäre es auch, sich die iBoxen dafür hinzulegen. Nur dann wird es natürlich auch platztechnisch und finanziell ganz schön arg. Da muss man sich 3 aufs Pedalboard schrauben und 3 irgendwie im Amp legen.
Und da muss man vor allen Dingen noch die richtigen kaufen, weil da gibt es ja auch immer noch so ein kleines Impedanzproblem.
So, wenn ich jetzt eine normale Palmer Box nehmen würde, würde ich doch mit Speaker-Simulation,
ja,
also die du auch für Akustikgitarren verwendest, mit Piezo-Tonabnehmer, die kannst du doch auch für E-Gitarren verwenden, oder? Oder hau mich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das zu machen. Die Idee ist natürlich gut.
Ich habe hier mal diverse DI-Boxen, die ich hier so rumfliegen hatte oder mir ausleihen konnte, ausprobiert, genau wegen, auch, also eigentlich wegen einem anderen Grund, um Brummgeschichten irgendwie zu eliminieren. Man konnte damit auch die Brummgeschichten eliminieren, aber der Klang ist immer extrem dumpfer geworden. Und ich glaube, das lag daran, dass die dann alle zu, in Anführungszeichen, niederohmig waren.
Also
ich glaube, da muss man schon genauer aufpassen, was man sich da zulegt.
Ich habe hier die Palmer Pan 01, 35 Euro. Die hat eine Eingangsimpedanz von 68 Kilo-Ohm. Wenn das nicht genug ist, weiß ich auch nicht.
Ja, aber wie ist denn die Ausgangsimpedanz?
Ja, die ist ja 600 Ohm. Das ist ja normaler Line-Level. Du gehst ja mit XLR raus. Und dieses XLR musst du aber auf der anderen Seite, quasi 10, 20 Meter später, ja wieder in eine DI-Box stecken.
Ja, andersrum dann bloß, ne?
Und dann hast du ja an dem Eingang 600 Ohm, aber an deinem unsymmetrischen Ausgang hast du ja wieder 68 Kilo.
Und dann passt das.
Also alles gut. Also mit zwei DI-Box darf da nichts schief gehen.
Ja, warte mal. Du sagst, der Eingang, der hat 68 Kilo Ohm und der Ausgang hat 600 Ohm. So, jetzt gehe ich da, genau, da gehe ich also aus dem Pedalboard raus mit 600 Ohm, kein Problem.
Mhm.
Und jetzt habe ich aber doch auf der Gegenseite, geht jetzt die 600 Ohm wieder in den 68 Kilo Ohm Eingang rein und aus dem Ausgang habe ich wieder 600 Ohm und gehe da in den Amp, dann habe ich doch ein Problem. Oder sind die, kann ich die in beide Richtungen einfach...
Du kannst die in beide Richtungen betreiben. Das heißt, du gehst mit deinem XLR-Kabel wieder in den Balanced Output und hast dann an deinem Input dein Signal wieder anliegen.
Ja, das ist ein bisschen...
Der Output
muss nicht
immer Output sein. Der Input muss nicht immer Input sein. Das ist dem egal.
Da hängt doch nur ein Trafo dazwischen. Das ist egal.
Ja, genau.
Viele Leute benutzen auch einfach eine einfache DI-Box als Reamping-Box. Und genau so falsch rum ist es. Verwendest du sie ja dann in dem Fall auch.
Ja, okay. Das ist dann gut.
Ist alles machbar.
Ja, das ist eine clevere Idee.
Nur ein Trafo
Idee.
Drin, über Verhältnis 10 zu 1. Und so kommst du dann von deinen 68 Kilo Ohm die 600 Ohm, ja auch nicht ganz, nee. Doch.
Ja, kommt schon die Richtung.
Wohl, ne? Na egal, wird schon passen.
100 zu 1.
Aber ist ja ganz schön viel Aufwand da, wenn ich da noch mit Trafos und mit Verstärkern und was weiß ich was alles hantieren muss,
dass
ich da keine Brumm- und Stressprobleme habe. Also irgendwann bringt
genau
das denn noch?
Genau das hat mich dazu bewogen, zu sagen, ich belasse das Pedalboard einfach in der Ecke, wo der Amp auch steht, um die Wege kurz zu halten. Will aber auf der Bühne weit vorne stehen. Das heißt, ich habe mein Pedalboard in einen 19-Zoll-Case verfrachtet, habe mir so einen SKB-Case gekauft und solche Schubladen, gibt es ja 19-Zoll-Schubladen, habe da die Pedals drauf befestigt. Und die sind alle in einem MIDI-Looper drin und per MIDI-Befehle kann ich die quasi in den Signalweg rein- und rausschalten, so wie ich lustig bin. Das Gute ist dabei, du hast nur die Pedals drin, die du auch wirklich brauchst. Und die Signalwege sind kurz, weil die Effektkiste, die steht direkt auf dem Amp drauf.
Genau,
ja, das wäre jetzt auch meine präferierte Lösung, aber da brauchst du dann halt echt irgendwie so einen 8-fach-MIDI-Looper, dann brauchst du eine MIDI-Steuerzentrale, das wird eine richtig kostspielige Angelegenheit.
Nee, finde ich nicht. Also es gibt von AJM gibt es diesen, das ist eigentlich das teuerste an der ganzen Sache, halt, der Pedal-Looper. Aber von AJM gibt es da einen, da bist du gleich bei 350 Euro dabei, den Mini-Gizmo. Und da kannst du 5 Pedals schon mal einschleifen. Das war für mich mehr als ausreichend. Ich hatte nur 4. Und mein MIDI-Pedal habe ich ja sowieso vorne liegen, weil damit steuere ich ja gleichzeitig den Amp.
Ja, das ist
und ich gehe halt mit dem MIDI-Signal in den Looper rein und mit dem Through gehe ich ab in den Amp und beziehungsweise vorher in das G-Major und dann weiter in den Amp.
Ja gut, okay, dann hast du halt einen modifizierten Amp und bei dem war zufälligerweise jetzt schon so ein MIDI, also modifizierter Fußcontroller dabei, aber normalerweise ist das ja nicht die normale Ausgangslage und dann brauchst du halt das Teil auch noch und dann bist du dann ganz schnell
mein Amp kann von Haus aus auch kein MIDI.
Euro, nur dass das dann alles modifiziert ist. Von den ganzen Aufbauten, ich meine, ist ja alles wahnsinnig viel Equipment dann irgendwann.
Ja klar, das ist aber auch ein Haufen Enthusiasmus, den du da reinstecken musst, damit das alles funktioniert. Also
ich finde das eigentlich super easy. Vor allem, du musst ja nie wieder Gedanken darüber machen und das scheiß Pedalboard hin und her schleppen.
Ja, das ist natürlich dann ein Vorteil, weil du hast halt den ganzen Krempel in einer Kiste, ist wunderbar.
Und seit einem Jahr steuert unsere Live-Show Cubase. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr auf meinem MIDI-Controller drauf rumtrampeln. Mein Tube Screamer schaltet mir das Cubase an und ab. Und zwar genau dann, wenn es dran ist.
Dein Tube Screamer macht das?
Nee, jetzt nur als Beispiel genommen. Halt,
achso, du schaltest den Tube Screamer an und aus über Cubase.
Über Cubase MIDI-Befehle, ja.
Ah, okay. Ja, das klang ein bisschen anders. Ich habe mich schon gewundert, was zum Geier kann dein Tube Screamer.
Nein. Nur als Beispiel jetzt genannt. So.
Ja, das ist natürlich eine coole Idee. Also. Definitiv innovativ.
Das wäre mir ehrlich gesagt echt zu aufwendig. Ich habe ein Frühstücksbrettchen und das reicht mir auch.
Ja, dann jetzt mal los. Was ist denn da drauf auf deinem Frühstücksbrettchen? Und wie sieht das genau aus, das Frühstücksbrettchen? Erzähl mal, wie machen das coole...
Ja, es ist tatsächlich einfach ein großes IKEA-Frühstücksbrettchen. mit massiv viel Klettband drauf und oben sind meine Pedale oben.
Was nutzt denn der Basser von heute?
Source Audio heißen die Pedale.
Die sind endgeil.
Ja, und Zoom B3, super billig, total cool. Gut, viele Sachen klingen kacke, aber die Synthi-Sachen sind echt ganz witzig. Aber das ist zusammen mit dem Source Audio-Kram, tatsächlich bin ich jetzt, abgesehen von dem abgefuckten, selbstgebastelten Big Muff, auch der Digitalisierung beigetreten.
Ach nee.
Ach nee. Ja, damit kannst du mit Digitalisierung komplett kannst du mich nicht locken. Als Spielzeug, okay, aber komplett digital.
Die Source Audio-Sachen sind schon echt gut. Der EQ und der Kompressor und auch die Verzerrer. Das ist alles schon echt nochmal.
Ich finde diesen Envelope-Filter geil, wo man dann mit so einem Bluetooth-Ring dann irgendwie rumspielen kann.
Sind die speziell auf Bass jetzt eingeschossen oder sind das universelle Pedals?
Es gibt auch welche für Gitarre. Aber die sind ursprünglich als Bassmarke bekannt geworden mit dieser Band, die Live-Dubstep spielt.
Eine Band, die Live-Dubstep spielt.
Und da hat der Bassist so ein quasi Expression-Pedal als Ring an und kann halt dann damit die bestimmte Parameter kontrollieren. Und die haben total geil diesen programmierbaren EQ, der wirklich der Hammer ist, und der Envelope-Filter. Und die haben tatsächlich sogar auch ein eigenes MIDI-Looper-System, was ich nicht verstanden habe, weil ich mich damit noch nicht befasst habe. Aber deren Pedale sind unfassbar.
Die Band, von der Band hatten wir es doch schon mal irgendwie.
Ja, die hatten wir schon mal. Die war schon mal Thema bei uns tatsächlich.
Ja, genau.
Zumindest in Ansätzen.
Die fand Markus auch gut, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das war unfassbar gut.
Absolut. Kann ich nur beipflichten.
Ja.
Ja, das ist alles auf meinem IKEA-Frühstücksbrett, was vollkommen professionell in irgendeinem alten Laptop-Koffer rumliegt.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja dann keine Möglichkeit, irgendwie das zuzumachen und in ein Auto zu werfen.
Ich habe eine flauschige Laptop-Tasche in der richtigen Größe gefunden, die ganz gut gepolstert ist. Ich fürchte, es war mal ein Firmenlaptop. die Tasche ist seltsamerweise noch in meinem Schrank gewesen.
Oh, hoffentlich hört keiner zu.
Das ist schon sehr lange her. Und ja, ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Setup. Klingt ein bisschen putzig, ist es vielleicht auch, aber IKEA-Frühstücksbretter sind der Hammer. Meins leuchtet sogar.
Das gibt sowieso.
Braucht man als Basser einen Effektloop?
Ich verstehe nichts davon. Ich habe zumindest keinen.
Ach so.
Ich kenne auch keinen, der einen hat. Ich weiß auch nicht, warum Gitarristen das machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber
Du brauchst es halt dann, wenn du die Zerre vom Amp benutzen willst, hättest du ein Problem, wenn du halt vor dem Amp einen Hall-Effekt machst und der Hall ist ja relativ laut am Anfang und wird dann leiser und klingt aus. Und durch den Effekt der starken Verzerrung hast du ja das Problem, dass die Dynamik so glatt gebügelt wird, dass der Hall ja quasi die ganze Zeit laut ist, nur an Zerre verliert und dann einfach irgendwann weg ist.
Ja. Okay. Ja, das klingt total grausig. Und mit Delays hast du auch oft ein Problem.
Ich muss sagen, ich nutze Hall und Delay sehr, sehr wenig. Und mein Verstärker selber ist sehr, sehr clean und meine Effekte sind das, was das Ganze abgedrehte ist. Von daher.
Wenn du die Verzerrung auf dem Pedal machst, ist ja dann auch kein Problem.
Ja,
Delay könnte ich mir für einen Basser super cool vorstellen. Da könntest du richtig abgefahrene Sachen mitmachen.
Also ich habe mal so ein Ping-Pong-Delay gehabt zum Spielen. Das war echt ganz witzig. Aber es passt halt relativ selten in den Bandkontext.
Ja, das ist immer ein bisschen
zumindest
schwierig.
Zumindest wenn man irgendwie Rock, Pop, Metal, irgendwas in der 0815 Standard Bereich spielt, dann ist es immer schwierig zu sagen, so jetzt kommt das Bass-Delay-Solo.
Ja, und gerade so Ping-Pong-Geschichten, also so Hardcore-Stereo-Sachen, die sind dann live oft ja auch nicht besonders kompatibel. Also mit Sicherheit genau dann nicht mehr, wenn der FOH-Mann auf Mono besteht.
Da kannst du von ausgehen, dass er das tut.
Markus, wie steuerst du deinen XFX?
Ja, das steuere ich mit dem
Behringer.
Mit der Behringer habe ich es früher gemacht. Die ist auch super.
Da gibt es ja diesen E-Prom. Ich falle dir schon wieder ins Wort. Diesen E-Prom.
Ja, ja. Also die Behringer FCB 1010. Die kostet, glaube ich, mittlerweile nur noch 120 Euro oder so beim Thomann. Und die gepaart mit diesem Uno-Chip, den man irgendwie bei irgendeinem, findet man im Netz, den man da für 16 Euro bei irgendeinem Belgier oder so bestellen kann. Das ist eine echte super günstige Geheimwaffe, die extrem vielseitig ist. Und es gibt halt auch Editoren dafür. Also ganz tolle Fußleiste. Habe ich früher lange benutzt, als ich noch das X-Standard hatte. Und seit dem X2 bin ich jetzt aber auch auf den MIDI-Fuß-Controller von Fractal Audio irgendwie übergegangen, weil der kann halt dann doch noch wesentlich mehr und er ist vor allen Dingen, der versteht sich bidirektional mit dem XFX. Das heißt, das XFX kann in den MIDI-Controller sagen, bei Preset-Wechsel, okay, die in die Statuslämpchen jetzt bitte so und so, weil die in die Effekte jetzt gerade an aus sind und so. Also um es jetzt mal ganz flach zu sagen.
Ah, oh, das ist cool. Aber die ist auch schweineteuer dann wahrscheinlich, ja?
Die ist nicht günstig, aber wenn man sie vergleicht mit anderen hochpreisigen Controllern und die Leistungsfähigkeiten vergleicht, ist sie nicht überteuert. Also sie ist nicht billig. Das ist, ja, ich glaube, die kostet 800 Euro. Aber es ist halt, es ist halt super komfortabel. Auch gerade mit dem XFX ist die Integration halt genial. Mhm. Und du musst halt eben, du musst nur noch ein Kabel legen. Also jetzt gerade mit der, ich habe noch eine alte, aber die neuen, die haben jetzt so einen Fastlink-Adapter, nennt sich das. Ah, nee, Quatsch. Die haben das schon eingebaut. Und das XFX XL, der hat das auch direkt als Anschluss. Da kannst du mit einem stinknormalen XLR-Kabel, also mit irgendeinem Mikrofonkabel, kannst du die Verbindung herstellen zwischen XFX und dem Controller mit einem Kabel, mit einem XLR-Kabel und das war's.
Das ist
da
cool.
Da geht der Strom drüber, da geht die komplette bidirektionale MIDI-Kommunikation drüber. Das ist halt super komfortabel dann, ja.
Aber auf RJM hat auch so ein Pedalboard, wo auch richtig 20 kleine Displays sind, die du frei benennen kannst und das hat auch so einen Modus, damit es bidirektional mit dem XFX spricht.
Das ist nicht ganz so. Der liest, du kannst dem befehlen, dass der offline sozusagen alle Preset-Statis einmal ausliest im XFX.
Ach so, und wenn du heimlich was änderst.
Und dann konfiguriert er sich drauf. Ja, genau. Du musst es halt immer wieder neu einlesen. Also, das ist nicht wirklich real-time bidirektional. Das ist so ein bisschen pseudomäßig. Also bei den ganzen anderen, normalerweise ist es ja so, dass dein MIDI-Controller, das ist immer der Master. Das heißt, der Master, den programmierst du, dem sagst du, wenn ich auf den Knopf drücke, schickst du den Programm-Change raus, auf dem MIDI-Kanal schickst du den Controller-Change raus. Ja, also der kontrolliert die Peripherie. Das ist ja normalerweise so.
Ja.
Und so funktioniert auch der RJM. Und alle anderen. Das XFX kann auch so funktionieren, aber es hat halt die MFC, Entschuldigung. Aber die MFC hat halt eben auch noch diesen XFX-Mode und da verdreht sich das Ganze. Da steuert das XFX eigentlich den MIDI-Controller. Das heißt, ich rufe auf dem MIDI-Controller nur noch ein Preset auf, aber alle Daten, wie das Preset heißt, wie die Statusse der einzelnen Effekte sind, das wird dann vom XFX an den MIDI-Controller übergeben. Also du programmierst komfortabel über einen Editor oder im XFX direkt und musst dich da halt nicht mehr mit dem ganzen MIDI-Kram in der MFC irgendwie rumschlagen. Also es ist gerade umgekehrt. Also da ist der MIDI-Controller quasi der Slave und das XFX ist der Master.
Ja, das ist natürlich geil. Weil ich habe nämlich auch das Problem, halt, wenn Cubase an meinen Rig ein anderes Patch anwählt, kriege ich das auf meiner Fußleiste nicht mit. Das ist so ein bisschen verwirrend manchmal.
Unschön.
Ja, eben. Das sind dann so Sachen, die sind dann unschön. Wenn gerade so mit LED-Stati, die dir dann visuell zeigen, wie der Status gerade ist, irgendwie, wenn das nicht mehr synchronisiert ist, dann wird es dann manchmal ein bisschen unbequem. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da ist dann halt eine FCB 1010 auch relativ schnell am Ende.
Ja,
jedenfalls, also ich mache es halt eben so, ich benutze halt dieses XFX, da ist alles drin, da habe ich diese ganzen Verkabelungsgeschichten und DI-Boxen und Brummprobleme und Brummschleifen, das habe ich halt einfach alles nicht mehr.
Genau, und allerdings auch nicht den Spaß, sich ein Board zusammenzuschrauben. Schade.
Und die viele Arbeit, ja.
Und die viele Arbeit, genau. Naja, aber nichtsdestotrotz, es gibt jede Menge Leute da draußen, die gerne sich so Boards zusammenschrauben und die super gerne irgendwie experimentieren. Und eine gewisse Flexibilität bringt es einem ja auch noch mit, die man vielleicht nicht unbedingt bei Multi-Effekten oder eben so bei so einem XFX und Co. hat.
Da kann ich nicht zustimmen. Das XFX tausendmal. Achso, nicht. Habe ich falsch rum verstanden. Also von der Flexibilität her.
Ja, flexibel ist das Ding mit Sicherheit genug irgendwie so, das ist klar. Das bietet auch mit Sicherheit 100.000 Millionen Möglichkeiten, aber das ist noch lange nicht das Gleiche wie Hardware zusammenstecken.
Das ist richtig.
Siehst? So.
Also das haptische Vergnügen an echten Amps rumzuschrauben und an echten Effekten auf dem Boden rumzuschrauben, das hat man so nicht. Das ist korrekt. Ja.
Es sei denn, man nimmt ein paar echt schwere Stahlbänder, schnallt sich das XFX auf sein Pedalboard und gut ist. Nun denn, das wäre dann doch das Wort zum Sonntag. Damit wären wir auch zum Ende der Sendung angelangt. Und ja, noch von euch noch irgendwelche letzten Worte zu dem Thema?
Ja, noch an die Leute da draußen. Packt uns ein paar Kommentare bitte auf Delamar rein. Schickt uns ein Foto von einem Pedalboard. Was haben wir vergessen zu erzählen? Wie seid ihr Brummschleifen entgangen? Sowas.
Genau.
Schreibt's rein, das interessiert uns alle.
Absolut. Eure Tipps und Tricks wollen wir haben. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich euch in einen fröhlichen neuen Tag morgen früh. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hört. Und sage brav, ordentlich, rock on!
Delamar, Musify your life.